RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmenissen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 14. Januar 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseschau, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Unternehmer müssen optimistisch sein, so Präsident. Der Presserat wird Logo für verifizierte Medien herausgeben. Die indonesische Polizei gibt den Falschmeldungen in Social Medien den Hoax-Stempel. Die Regierung wird den Konzentrat-Export erlauben. Der indonesische Export steigt nach dem Inkrafttreten der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo rief die Unternehmer auf, trotz der globalen Wirtschaftsunsicherheit optimistisch zu sein. Mit dem Optimismus könne der Staat vor verschiedenen Schwierigkeiten und Herausforderungen stehen, sagte Präsident am Freitag im Stadtpalast in Jakarta bei dem Anfangsjahrstreffen mit den Unternehmern im Finanzdienstleistungsindustriebereich. Das indonesische Wirtschaftswachstum sei gut genug im Vergleich mit den G20-Ländern, sagte Präsident weiter. Das indonesische Wirtschaftswachstum liege in dem dritten Platz nach Indien und China. Dies bedeute, so Präsident, die indonesische Position sei sehr gut. Präsident lenkte auch dabei die Aufmerksamkeit auf die derzeitige Sozialkluft in der Gemeinschaft, die verbessert werden muss. Der Leiter des Indonesischen Presserats, Yosep Adi Prasetyo, machte sich die Verbreitung der Falschmeldungen den Sorgen. Bei der öffentlichen Diskussion zum Thema die Bemühungen zur Bekämpfung der Falschmeldungen und der Hoax-Sites, die am Donnerstag, den 12. Januar 2017 stattfand, sagte Yosep, die Falschmeldungen verbreiten sich durch die Social Medien. Im Zufolge beginne die Verbreitung der Hoaxes seit der Präsidentschaftswahlen des Jahres 2014. Viele populären Medien nahmen Partei für bestimmte Kandidaten der Präsidentschaftswahlen des Jahres 2014. Die Gemeinschaft vertrauten deshalb nicht auf die Neutralität und auf die Wahrheit der Informationen von den Medien. Der indonesische Presserat wird deshalb den verifizierten Medien ein Logo geben. Yosep Adi Prasetyo erklärte weiter, die Gemeinschaft können damit wählen, ob sie die Informationen von den verifizierten Medien erhalten. Für die verifizierten Fernsehen und Rundfunk wird der indonesische Presserat das Logo mit den Bummeln ersetzen. Yosep Adi Prasetyo sagte, der indonesische Presserat werde die Pressefreiheit für die verifizierten Medien schützen. Planmäßig wird der indonesische Presserat ab 9. Februar 2017, gleichzeitig mit dem Nationalen Pressetag, den verifizierten Medien die Logos geben. Die indonesische Polizei nimmt ernst die Bekämpfung der Falschmeldungen. Der Sprecher der indonesischen Polizei, Brigadier General Rikwanto, sagte, die Polizei werde nicht zögern, jemanden, der die Falschmeldungen verbreitet habe, festzunehmen und ihn vor das Gericht zu bringen. Ihm zufolge seien die Sozialmedien, die Interaktionsmedien zwischen den Bürgern, die oft von den unwahren Informationen eingefügt werden. Die indonesische Polizei wird deshalb die unwahren Informationen ermitteln und den sogenannten Informationen den Hoax-Stempel geben. Die Gemeinschaft werde nicht verwirrt sein. Außerdem werden die Falschmeldungen die Gedanken der Gemeinschaft nicht verschmutzen. Der Hoax-Stempel diene auch dazu, das Missverständnis in der Gemeinschaft zu verhindern, sagte Rikwanto weiter. Die indonesische Polizei führe immer die Cyberpatrouille durch, um die Informationen in den Sozialmedien, die die Aufregung in der Gemeinschaft hervorgerufen haben, zu überwachen und zu ermitteln, fügte Rikwanto hinzu. Der Leiter der indonesischen Koordinationsbehörde für die Investitionen BKPM, Thomas Lembong, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass die indonesische Regierung zurzeit der Steigerung der ausländischen Investitionen im Tourismusbereich den Vorrang gebe. Im Zufolge habe die Regierung 3 Reiseziele, und zwar den Toba See, den Borobudur Tempel und die Insel Mandalika in West Nusa Tenggara als die Investitionsziele festgesetzt. Die Steigerung der Investitionen dient auch dazu, die Wirtschaftslage der Gemeinschaft in der Nähe der Reiseziele zu verbessern. Thomas Lembong betonte, die Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM und das indonesische Tourismusministerium haben die Anleitung für die regionalen Regierungen herausgegeben, damit die regionalen Regierungen verstehen werden, was sie machen müssen, um den Tourismus in ihrer Region zu entwickeln. BKPM macht auch eine Koordination mit dem indonesischen Verkehrsministerium, um zu bestimmen, welche Investitionen im Transportbereich Indonesien braucht. Die indonesische Regierung entscheidet sich, den Konzentratexport zu erlauben. Die Regierung wird aber strengere Regulierungen für den Konzentratexport herausgeben. Nur die Bergwerkgesellschaften, die Bergwerklizenz und die Sonderbergwerklizenz haben, dürfen die Konzentrate exportieren. Die Bergwerkgesellschaften, die nur einen Arbeitsvertrag mit der indonesischen Regierung haben, wie zum Beispiel PT Freeport Indonesia, müssen für die Sonderbergwerklizenz erst sorgen, und sie haben, wenn sie ihre Exportaktivitäten fortsetzen möchten. Der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, erklärte am Freitag vor der Presse, dass es nicht einfach und nicht billig für die Investoren, um eine Smelterei zu bauen. Es sei der Grund für diese Entscheidung, sagte Minister Darmin Nasution weiter. Die Regierung wird die Entwicklung des Baus der Smelterei regelmäßig überwachen. Die Bergwerksgesellschaften, die Smelterei bauen und die Bergwerklizenz sowie die Sonderbergwerklizenz haben, werden die Entschädigungen von der Regierung bekommen. Die indonesische Handelsbilanz, vor allem der Export, ist seit dem Inkrafttreten der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA am Ende des Jahres 2015 gestiegen. Dies teilte der Leiter des Vertretungsbüros der indonesischen Zentralbank BI in der Provinz Riau, Ismet Inono, am Freitag dem staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI mit. Ismet erklärte, die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft sei eine gute Chance, da die Handelshemmnisse nachlassen und sogar nicht da seien. Der Anstieg des Exports wird das Bruttoinlandprodukt steigern. Dank der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft könne Indonesien bessere Wirtschaftsstabilität erreichen. Außerdem kann Indonesien dank des freien Marktes den Export und den Import zollfrei und ohne lange Verweildauer erweitern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Republika. Am Mittwoch schrieb Republika in ihrem Leitartikel Bekämpfen die Hoaxes. Die Falschmeldung oder Hoax ist ein Phänomen, das letztlich immer öfter passiert. Die Hoaxes in den sozialen Medien hat die Aufregung in der Gemeinschaft hervorgerufen. Es ist sogar sehr schwierig, die wahre Information von den Falschmeldungen zu unterscheiden. Alle Seiten machen sich um die Hoaxes den Sorgen. Die Zeitung Republika schrieb, die Hoaxes rufen große Auswirkungen hervor. Wenn man dieses Phänomen vernachlässigt, werden die Hoaxes viele Seiten benachteiligen. Alle Seiten unterstützen deshalb die Maßnahmen des Präsidenten Joko Widodo, die Hoaxes in den sozialen Medien abzuwehren. Republika zufolge sollte man die Gemeinschaft vor der Bombardierung der Falschmeldungen schützen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Mittwoch schrieb Media Indonesia in ihrem Leitartikel entscheidende Maßnahmen zur Erhaltung der Stabilität. Alle indonesischen Staatsangehörige haben die Pflicht, die indonesische Republik zu schützen. Die Professionalität, die Integrität, die Verantwortlichkeit und die Festigkeit sind die Richtlinien, um unser Vaterland zu schützen. Media Indonesia ist der Meinung, wenn man mit der Professionalität voller Integrität und der Verantwortlichkeit sein Vaterland geschützt hat, aber es die Störungen gegen die Indonesische Republik noch gibt, muss dann die Regierung entscheidende Maßnahmen treffen. In Bezug auf die entscheidende Maßnahme hat die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati uns ein gutes Beispiel gegeben, als sie die Partnerschaft zwischen dem indonesischen Finanzministerium und der amerikanischen Bank J.P. Morgan Chase Bank abgebrochen hat. Der Abbruch der Partnerschaft ist die Folge des von der J.P. Morgan Chase Bank herausgegebenen Forschungsergebnisses. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit Albert Schweitzer. Schweitzer wurde am 14. Januar 1875 in Kaisenbeck bei Colmar geboren. Nach seinem Studium in Straßburg, Paris und Berlin wurde er 1900 Pfarrer der Gemeinde St. Nikolaus in Saarbrück, ein Jahr später Leiter des dortigen theologischen Seminars. Während dieser Zeit machte er sich auch als Organist, Orgelbauer und Musikwissenschaftler. Von 1905 bis 1913 studierte Schweitzer Medizin an der Universität Salzburg. 1913 ging er als Missionsarzt nach Lambarini oder heute in Gabun. Dort gründete er 1927 ein Tropenhospital, in dem im ersten Jahr fast 2000 Patienten behandelt wurden. Von 1917 bis 1918 war Schweizer als deutscher Staatsangehöriger in Frankreich interniert. Während seiner Haft verfasste er zwei Bände einer zivilisationskritischen Studie. Darin propagierte Schweitzer die Ehrfurcht vor dem Leben, ein bereits früh in seinem Leben entwickeltes Lösungswort. Schweitzer ging als Missionarzt nach Lambarini, wo er 1927 ein Tropenhospital gründete. Schweitzer blieb bis 1924 in Europa und kehrte dann nach Afrika zurück. Trotz vieler Hindernisse baute er sein Hospital auf und richtete es unter anderem zur Behandlung Leprakranker ein. Unterbrochen von seinen Reisen war er hier bis zu seinem Tod tätig. Auf seinen zahlreichen Reisen nach Europa hielt er Vorlesungen und gab Orgelkonzerte. 1951 erhielt Schweitzer den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 1952 den Friedensnobelpreis. Am 4. September 1965 starb er in Lambarini. Zu seinen weiteren Werken gehören Reich Gottes und Christentum, sowie die Autobiografie aus meinem Leben und Denken. Am 14. Januar 1942 fand eine Konferenz des Ersten Krieges zwischen den Verbündeten Staaten statt, den in Casablanca in Marokko begonnen wurde. Die Konferenz hat das Ziel, die Strategie der Kraft von den Verbündeten Staaten und die Weise zum Beenden des Krieges zu bestimmen. Außerdem behandelten die Teilnehmer der Konferenz den Angriffsplan der Verbündeten Staaten nach Sizilien und den Bombenanschlag der USA auf die Axisstaaten. Am Anfang gab es drei Staatsoberhäupter, nämlich Roosevelt, Churchill und Stalin, die an dieser Konferenz teilnehmen sollten. Stalin lehnte aber ab, bei dieser Konferenz anwesend zu sein. Denn sein Land wurde vom Hitler bedroht und Russland erlebte den schlechten Winter. Die Staatsoberhäupter gaben an dieser Konferenz eine gemeinsame Erklärung heraus, dass ein Krieg nur durch die Übergabe ohne die Bedingung von den Axisstaaten beenden werde. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Russland ist bereit, in Tanjung Api-Api zu investieren.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Die Sekretärin des Nationalrates des Sonderwirtschaftsgebietes KEK, Eno Suharto Pranoto, sagte am letzten Dienstag der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Yogyakarta, dass russische Investoren bereit seien, 10 Trillionen Rupiah oder 7,6 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung des Sonderwirtschaftsgebietes in Tanjung Api-Api in Südsumatra zu investieren. In der Zufolge wurden einige internationale Investoren in der Entwicklung des KEK-Gebietes in Tanjung Api-Api investieren. Sie kommen unter anderem aus Russland. Einige große Investoren in Indonesien würden auch in Tanjung Api-Api investieren, da heute der Nationalrat des Wirtschaftsundergebietes sich darum bemühen, diesen Investitionsplan zu realisieren. Das KEK-Gebiet dient dazu, die Entwicklung bestimmter Wirtschaftseffektivität im Rahmen der Verbesserung der nationalen Konkurrenzleistungsfähigkeit im Bereich des Handels, der Dienstleistung, der Industrie, des Bergbaus, der Energie, des Transportes, der maritimen und Fischereiangelegenheiten, der Post, der Kommunikation und des Tourismus zu fördern. Das KEK-Gebiet Tanjung Api-Api liegt im großen Bezirk Banyuasin der Provinz Süd Sumatra. Dieses Gebiet hat Hauptaktivitäten in Form der Kautschukverarbeitungsindustrie, Ölpalmverarbeitungsindustrie und der Petrochemieindustrie. Dieses KEA-Gebiet sollte im Juni dieses Jahres in Betrieb sein. Enoch Soehartono Pranoto Ekito weiter, dass die Regierung dieses Ziel optimal realisieren werde. Aufgrund der Regierungsverordnung Nummer 2 von 2011 über die Durchführung des festgelegten Sonderwirtschaftsgebietes soll es spätestens 3 Jahre nach der Benennung in Betrieb sein. Dafür muss man die Grundinfrastrukturen in den ersten 3 Jahren vor den Betriebsnahme bauen. Bis Ende 2016 gab es 10 Sonderwirtschaftsgebiete, die durch die Regierungsverordnung benannt wurden. 2 davon wurden im Jahre 2015 eingeweiht. Sie sind Saimangkai mit der Hauptaktivität zur Ölpalme und Kautschukverarbeitungsindustrie und Tanjung Lesung mit der Tourismus-Hauptaktivität. Im Jahre 2015 wurde 6 Sonderwirtschaftsgebiete benannt und sie sind beim Bauprozess. Sie sind Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, Morotai, Mandalika und Maloi, Batuta, Trans Kalimantan. Im letzten Jahr wurden 2 neue Sonderwirtschaftsgebiete, nämlich Tanjung Kelayang und Sorong, festgelegt. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Nun stellen wir Ihnen die Speise aus Jakarta, Es Goyang, vor. Sie können unsere Sendung im Radio auf der Frequenz 9525 kHz oder als Livestream auf www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Vergangenheit hatte Jakarta viele vielfältige Speisen. Im Laufe der Zeit sind diese Speisen des Jakartas der Vergangenheit sehr selten anzutreffen und ausgestorben. Einige Speisen können noch in den Touristenorten und im Betawi Kulturzentrum Setu Babakan in Sudjakarta gefunden werden. Setu Babakan hat die Mission aller kulinarischen Rezepte von Jakarta zu erhalten. Eine der Speisen ist Es Goyang oder auf Deutsch übersetzt das schwankende Eis. Es Goyang ist eigentlich keine Originalspeise aus Betawi oder Jakarta. Es kommt aus Bandung West Java, aber ist sehr in Jakarta bekannt. Liebe Zuhörer, warum heißt das Eis Es Goyang oder das schwankende Eis? Das liegt daran, dass bei dem Herstellungsprozess diesem Eis geschwenkt wird. Die Karre der Verkäufer von Es Goyang wird mit einer Kühlbox ausgestattet. Die Kühlbox wird mit Eiswürfeln gefüllt.
Die Kuhbock wird dann gezwungen, wenn der Eisteig in einer Form hineingeführt wird. Der Verkäufer muss ihre Karre sieben und diese auch schwenken. An einem Tag kann der Verkäufer hunderte von Eisstücken herstellen. Man nennt das Eis Eskojangau, Eslilin oder auf Deutsch übersetzt Kerzeneis. Die Zutaten für Eskojang sind Kokosmilch, Zucker, Hunkweimehl und Lebensmittelaromen. Das Hunkweimehl stammt aus Mungbohne. Das Mehl wird viel auf traditionellen Märkten in Jakarta verkauft. Im Laufe der Zeit hat sich das Eskojang mit verschiedenen Geschmäckern entwickelt. Um den vielfältigen Geschmack zu bekommen, wird das Hunkweimehl unter anderem mit Obst und Stoffen wie Avocado, Durian, Schokolade, Erdbeeren und Pandanblättern angereichert. Der Herstellungsprozess von Eskojang ist einfach. Alle Zutaten werden gemischt, sodass der Teig dickflüssig wird. Dann wird der Teig in die Form eingefüllt. Die Form wird dann in die Kühlbox mit Eiswürfeln hineingestellt. Normalerweise hat die Karre eine große Kühlbox. Bevor der Eisteig ganz gefroren ist, wird ein Stäbchen für das Eis dazu gegeben. Dieses Stäbchen ist ein Griff, um das Eis Eskojang halten und schlecken zu können. Dann wird die Karre geschwenkt, damit der Eisteig eben und gleichmäßig gefrieren kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man das Eskojang kauft, kann man eine Hülle für das Eis auswählen. Man kann zwischen flüssiger Schokolade oder ölfrei gebratener Erdnuss auswählen. Ein Stück Eskojang kostet nur 2500 Rupiah. Das ist sehr günstig. Um das leckere Eis zu genießen, kann man das Eis auch in die flüssige Schokolade tauchen. Die Textur ist sehr weich und flüssig im Mund. Die Karre von Eskojang ist nun in Setu Babakan im Betawi Kulturzentrum anzutreffen. Aber die Karre gibt es immer noch auch vor Schulen in Jakarta, da der günstige Preis des Eises sehr geeignet für die Schüler ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Tradition, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute laden wir Sie dazu ein, die Tiwah-Zeremonie als der letzte Gruß für Geist zu erfahren. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung über www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tod ist eine gewisse Sache für Lebewesen. Man hat aber keine Ahnung, wann der Tod kommt. In Indonesien gibt es einige Traditionen, um die Geister der Toten zu begleiten. Eine der einzigartigen Traditionen ist das Tiwah-Ritual. Das Ritual ist eine Todeszeremonie der höchsten Stufe für den Dayak Volksstamm in Zentral Kalimantan, vor allem die im abgelegenen Dayak-Gebiet. Dieser Volksstamm bekennt sich zur Religion von Kaharingan. Sie ist die Vorfahrenreligion des Dayak-Volksstamms. Tiwah ist eine Prozession, um die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Dorfbewohner heiligen und verlegen die Skelette vom Grab zu einem Ort namens Sandung. Sandung ist ein kleines Haus, um die Skelette der Leiche zu sammeln. Dies ist deren Endgrabstätte. Die Tiwah-Zeremonie wird veranstaltet, um die Reise der Geister zu dem Paradies Lavotatau zu beschleunigen, sodass sie im Jenseits ruhig und friedlich leben können. Die Zeremonie wird seit Hunderten von Jahren vom Volksstamm auf Kalimantan Dayak veranstaltet. Die lokale Dayak-Gesellschaft veranstaltet auch die Tiwah-Zeremonie, um das Pech oder Rutas für die Familie der Verstorbenen zu befreien. Die lebenden Familienangehörigen müssen die Tiwah als ein Beweis der Liebe für die Vorfahren veranstalten und auch alle Kosten dafür tragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Tiwah-Zeremonie veranstaltet wird, wird zuerst ein anderes Ritual namens Tantulak durchgeführt. Nachdem Karingan dem Glauben des Dayak-Volksstamms im Paritdorf können die Verstorbenen nach ihrem Tod nicht direkt ins Paradies kommen. Deshalb wird das Ritual der Tantulak veranstaltet, um die Geister der Verstorbenen zum Hügel Bukit Malian zu begleiten. Dort warten die Verstorbenen darauf, bis die lebenden Familienangehörigen die Tiwah-Zeremonie veranstaltet haben und die Toten zu Gott Ensan werden können. Bei der Tiwah gräbt die Familie das Grab der Verstorbenen. Sie öffnet den Sack und einer nach dem anderen nimmt die Gebeine heraus. Die Gebeine werden dann gewaschen und in die Tiwah-Zeremonie mitgebracht. Dabei opfert die Familie die Wasserbüffel, Kuche und Schweine. Die ältesten Familienangehörigen erhalten eine erste Stelle in der Reihe, um einen Wasserbüffel zu opfern. Das frische Blut von den geschlachteten Tieren bei der Tiwah kann nach dem Glauben die Geister heiligen. Nachdem alle Tiere tot sind, werden die Tierköpfe geschnitten, um in einen Sonderort namens Senggaran gelegt zu werden. Senggaran ist ein Ort für die Köpfe der Opfertiere als eine Opfergabe für die Geister der Vorfahren. Der Körper der Tiere wird besonders für das Fest in dem Dorf gekocht. Zum Höhepunkt der Zeremonie werden die geheiligten Gebeine zu dem Sandung gebracht. Normalerweise besitzt eine Familie einen bestimmten Ort, also den Sandung, der für die verschiedenen Gebeine, die schon an der Tiwah teilgenommen haben, zur Verfügung gestellt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tiwah-Ritual gehört zu einer großartigen Zeremonie. Tiwah wird massenweise mit einer langen Vorbereitung veranstaltet. Darüber hinaus benötigt man dafür viel Geld, da diese Tiwah-Zeremonie einen Monat dauert kann. Dabei werden viele Opfertiere geschlachtet. Die Dorfbewohner schlachten für die Tiwah-Zeremonie etwa 17 Wasserbüffel, 5 Kühe und 50 Schweine. Normalerweise werden die Kosten für die Zeremonie von allen Bewohnern gemäß der finanziellen Fähigkeit jeweiliger Familien getragen. Nicht nur der Dayak-Volksstamm, sondern auch andere Volksstämme in Indonesien hat das Ritual. die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Gesellschaft von Toraja in Sulawesi hat auch das gleiche Ritual wie Tiwa. Sie führt die Tradition von Rambu Solok aus. Die balinesische Gesellschaft führt die Zeremonie von Ngaben durch, die Geister zu begleiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimmenessenz aus Jakarta auf der Hören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige Dangdutlieder, die von Ike Nurjana gesungen werden. Hören Sie nun ein Lied von Ike Nurjana mit dem Titel Gantung oder Fred Hängen. Gute Unterhaltung. Thank you. Liebe Zuhörer, das Lied, das Sie gerade hörten, Kantung, das von Ike Nurjana gesungen wurde. Dieses Lied wurde Anfang von Melly Guslo mit der Popmusik gesungen. Aber ist dieses Lied mit Ike Nurjana mit der Dangdutmusik arrangiert. Das Lied Kantung erzählt über von jemanden, der die Liebesbeziehung von der Liebling noch nicht entschieden. Dieses Musikinstrument ist anders mit der öffentlichen Musik. Die Musikart ist frisch mit der Akustikmusik. Dadurch ist diese Musik Dutkustik. Im Jahre 2015 veröffentlichte Ike Nurjana das Album mit dem Titel I Love Dutmusik. In diesem Album steht 11 Lieder wie unter anderem Kantung oder Hängen, Unterlena oder Hingerissen. Liebe Zuhörer, bevor wir Ike Nurjana näher kennenlernen, hören Sie das Lied Terlena oder auf Deutsch Hingerissen. Viel Spaß beim Zuhören.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut dan mesranya aku terlena, terlena aku terlena.
Liebe Zuhörer, das Album I Love Tut Kustik ist das erste Album von Ike Nurjana. Im Jahre 2004 veröffentlichte Ike Nurjana das Album mit dem Titel Dua dalam Satu. Das Musikinstrument, das in diesem Album ist, ist einzigartig. Von 11 Lieder, die in diesem Album steht, einfügte nicht Ike Nurjana die neue Lieder. Ike wählte die Recycle-Lieder, die schon einmal ein Hit wie Tentang Rasa oder Übergefühl, Ungantung oder Hängen. Ein Recycle-Lied von Ike in diesem Album hat den Titel Terlena oder Hingerissen. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Ike Nurjana mit dem Titel Tentang Rasa oder Übergefühl und Krimis mengundang oder Nieselregen. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sia-sia ku korban.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.